Würdig bist nur du. Was ein schöner Song, was ein wunderbarer Einstieg in diesen Gottesdienst. Ich freue mich so sehr, heute Morgen hier stehen zu können und einfach in unserer Themenreihe weiterzugehen, die Jünger. Ich weiß nicht, ob du letzten Freitag beim Gedächtnistraining warst von der Birgit, was sie hier angesagt hat. Falls du nicht da warst, aber es genauso nötig hast wie ich, dass dein Gedächtnis trainiert wird, wollen wir jetzt unser Gedächtnis trainieren. Und zwar, welche drei Jünger hatten wir denn bisher schon in unserer Serienreihe zu den Jüngern? Welcher war der erste? Thomas, sehr gut, Leute. Danach kam, ja, okay, Elke, das war ein bisschen... Okay, dann der zweite, wer war das? Jakobus, ja, sehr gut. Und letzte Woche hat die Martina geredet über Johannes, sehr gut, genau, vom Apostel. Der Donnersohn, der zum Apostel der Liebe wird. Richtig cool. Und es sind richtig unterschiedliche Stories, was die Jünger erleben und was sie mit Gott, was da passiert in ihrem Leben. Und jeder Einzelne geht seinen Weg. Und es ist super spannend, finde ich, das zu sehen, wie Gott jeden Apostel beruft und wie er die Apostel benutzt, um große Dinge zu vollbringen. So. Heute geht es um Philippus, der Apostel. Das sage ich so ausdrücklich, weil wir nicht von Philippus, dem Diakon, reden und auch nicht vom Philipperbrief, sondern wir reden von Philippus, dem Apostel. Also Philippus, der Diakon, ist der aus der Apostelgeschichte. Vielleicht kennt ihr die Story mit dieser Kämmerer, der dann mit diesem Wagen vorbeifährt und Philippus erklärt ihm dann diese Schrift. Das ist nicht der Philippus, um den es heute geht. Heute geht es um Philippus, den Apostel. Aber warum Philippus tatsächlich? Wisst ihr was über Philippus? Könntet ihr mir jetzt irgendwas über Philippus sagen? So ging es mir auch. Also warum habe ich Philippus ausgesucht? Wenn ich ganz ehrlich bin, weil alle anderen weg waren. Ja, es gab keinen Petrus mehr, keinen Jakobus, keinen Johannes, keinen Thomas. Ja, also da wird es schon eng mit den Jüngern, über die man viel sagen kann. Und deswegen, wie gesagt, ich traue mich einfach mal so zu fragen, kannst du mir irgendwas über Philippus, den Apostel, verraten? Wenn nicht, ist natürlich auch nicht schlimm, aber... Nichts. Sehr gut, Nathanael ist ein Name, der immer im Zusammenhang mit Philippus fällt, ja? Sehr gut, Johannes Evangelium, stark. Cool, weil das sind auch die Sachen, die mir eingefallen sind und die mir aufgefallen sind. Aber mir kamen natürlich noch mehr Fragen, wie, wo kommt Philippus eigentlich her? Ja? Was sind seine Vorlieben und seine Hobbys? Oder was ist seine Story mit Jesus? In welcher Beziehung steht er eigentlich zu Jesus? Ist er irgendwie verwandt oder keine Ahnung? Welche Wunder hat Philippus bewirkt und welche sind ausgeblieben? Und ich denke, dass wir wenig sagen können darüber, wer Philippus ist. Was überhaupt nicht schlimm ist, weil bevor ich diese Predigt nicht vorbereitet habe, konnte ich auch nichts über Philippus eigentlich sagen, außer diese zwei Facts, die ich eben auch gerade schon genannt habe. Weil Philippus ist eben kein Jünger wie Petrus. Ja, von Petrus weiß man irgendwie gefühlt die ganze Lebensgeschichte und wenn man in jedem Evangelium liest, dann ist in jedem zweiten Satz gefühlt Petrus, der das macht, Petrus, der verkackt, Petrus, der übers Wasser läuft, Petrus, der, keine Ahnung was, Petrus, Petrus, Petrus. Ja, wir lesen in der Apostelgeschichte von Petrus, ja, später in Rom, ja, ist dann mit Johannes unterwegs, erlebt da Wunder. Aber was ist mit Philippus? Irgendwie wissen wir echt nicht viel über Philippus. Was auch echt logisch ist, weil wir auch echt nicht viel von ihm lesen. Die Elke hat schon gesagt, wir lesen auch nur im Johannesevangelium tatsächlich von Philippus. Super spannend. Und auch in historischen Literaturen wird Philippus überhaupt nicht erwähnt. Es gibt keinen Beweis dafür, wo Philippus gestorben ist oder was Philippus noch getan hat. Man geht davon aus, dass er in Asien war und dort dann gestorben ist. Keine Ahnung, nur Vermutung. Wir wissen so gut wie gar nichts über Philippus. Und das, obwohl er doch einer der Chosen war, einer der auserwählten 12, einer, der ganz nah jeden Tag an Jesus dran war. Philippus war aber anscheinend nur ein Jünger, der nicht so wichtig ist. Völlig unscheinbar, einfach nur dabei, um einfach mal bösere Worte wie irrelevant, uncool, out oder völlig überflüssig zu vermeiden. Philippus war halt dabei. Passt schon, ja, Philippus kennt man, kommt schon, ja, der, keine Ahnung, hat das Brot fürs Abendmahl besorgt, was weiß ich, ne? Keine Ahnung. Aber ist Gott so? Ist Gott so, dass er einfach irgendwen beruft, der überflüssig dann ist? Natürlich nicht. Wisst ihr, was das Schöne bei Gott ist? Bei dem Gott, den mir die Bibel zeigt? Bei ihm ist niemand irrelevant. Bei ihm ist niemand zu uncool, out, überflüssig, einfach nur dabei oder passt schon. Bei Gott zählt jeder gleichermaßen. Egal, ob Philippus oder Petrus, egal, ob du oder ich. In Römer 12, Vers 11 steht, denn Gott bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Ist jetzt die Folie, geht die Folie? Keine Ahnung. Ja, funktioniert nicht. Ich sag dir einfach, wenn du weiterdrücken sollst. Römer 2, Vers 11, denn Gott bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Und die Elberfelder und Luther sprechen in diesem Zusammenhang in ihrer Übersetzung von, es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Also nicht das Ansehen im Sinn von, man sieht sich an, ja, sondern Ansehen im Sinn von Erfolg, Macht und so weiter. Es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Vor Gott sind wir alle gleich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das heute Morgen eine richtig gute Nachricht. Zu wissen, dass ich vor Gott nichts leisten muss. Dass es egal ist, ob ich Petrus oder Philippus bin. Der Gott, dem alle Macht der Welt zusteht, ja, der würdig ist, angebetet zu werden, danke, dieser Gott, der achtet nicht darauf, was ich bin und was ich nicht bin, was ich schon erreicht habe und wo ich versagt habe, wie viel oder wenig Geld ich auf dem Konto habe. Dieser Gott sieht dich und mich heute Morgen an und sagt, hey, ja, das ist mein Kind, genau so habe ich mir dich ausgedacht. Und ich liebe Zephania 3, Vers 17, kannst die nächste Folie machen. Und ich liebe diesen Vers und ich versuche ihn so oft, wie es geht, in meine Predigten einzubauen. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Wisst ihr, was ich so cool an diesem Vers finde? Also alles, natürlich. Aber was auch? Zephania ist ein Prophet aus dem Alten Testament, der lange, lange, lange bevor Jesus auf dieser Welt war, gelebt hat. Ungefähr 622 vor Christus schreibt er diese Worte hier auf. Und ich finde, sie sind so aktuell und wie eh und je. Weil heute Morgen ist der Herr in unserer Mitte. Und heute Morgen freut er sich von ganzem Herzen über dich, wenn er an dich denkt. Und heute Morgen liebt er dich. Und heute Morgen jubelt er, wenn er an dich denkt. Wenn er an Philippus denkt, wenn er an Petrus denkt, egal. Und wenn Gott wirklich jubelt, wenn er an mich denkt, also dann kann er gar nicht anders, als wirklich nicht auf das zu sehen, was ich tue und verbocke. Und es ist an Gott, da muss es Gott anscheinend nicht wichtig sein, wie oft Philippus in der Bibel erwähnt wird. Oder wie oft ich in der Bibel erwähnt werde. Kein Mal tatsächlich. Wenn Gott uns sieht als Menschen und sich über uns freut, dann hat das in erster Linie mal nichts mit unseren Werken zu tun. Hat nichts damit zu tun, wer du bist und was du schon erreicht hast in deinem Leben. Bei mir persönlich gäbe es auch oft genug einfach keinen Grund zu jubeln, sondern eher Grund zu schimpfen. Ja? Bei dem, wie ich mich verhalte manchmal. Wenn ich Zank mit meinem Bruder habe oder keine Ahnung, wenn ich gerade nicht sehr liebevoll mit Leuten umgehe, keine Lust habe zu beten. Doch die Bibel sagt uns, dass der Herr sich von Herzen freut, von ganzem Herzen sogar, wenn er an uns denkt. Und das nicht wegen unserem Ansehen, nicht wegen unseren tollen Taten, nicht weil wir es in die Bibel geschafft haben, sondern einfach nur aus vollkommener Liebe. Kein Werk auf dieser Welt könnte Gott jemals beeindrucken oder enttäuschen. In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus selbst, kannst du weitermachen, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und das ist es, was Gott tut, durch Jesus selbst. Für dich und für mich. Jesus gibt sein Leben auf, um meins und deins zu retten. Und es nicht aus Ansehen der Person, sondern aus Liebe zur Person. Nicht aus Ansehen der Person, sondern aus Liebe zur Person. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern aus Liebe. Und das jeden Tag zu erleben und wieder neu anzunehmen, das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Das sagen, Herr Jesus, ich kann zu dir kommen, ich kann zu meinem Vater kommen, der mich liebt. Okay, Moment. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen abgedriftet, oder? Eigentlich soll es heute um Philippus gehen, jetzt rede ich auf einmal hier irgendwie um Jesus und das ganze Evangelium und irgendwie könnte man jetzt einwenden. Ein Augenblick mal. Heute soll es eigentlich um Philippus gehen. Und ich habe noch kein Wort eigentlich wirklich über Philippus erwähnt. Das ist ein berechtigter Einwand und lass mich dich beruhigen, falls du gerade sehr gestört bist, dass es noch nicht um Philippus ging. Ich glaube, dass die Grundlage für alles, was wir tun, egal was es ist, wer wir sind, was wir tun in unserem Alltag, dass diese Grundlage des Evangeliums sein muss. Die frohe Botschaft, die uns nicht nur am Sonntagmorgen oder Samstagabend im Ben begleitet, sondern in unserem Alltag, auf der Arbeit, in diesem Wissen zu leben, in jedem Gespräch, dass Gott unser Antrieb und unsere Motivation ist. Die Liebe zu Menschen, die uns antreibt, weil Gott uns liebt. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht und wo du stehst, wo du kämpfst, was du durchmachen musst, welchen Kampf du gerade kämpfen musst oder wo du dich übersehen fühlst, vielleicht auch von Gott, wo du dich irrelevant fühlst. Was Menschen über dich sagen und über dich denken, muss dich nicht bestimmen. Wisst ihr, Philippus ist auf den ersten Blick ein unwichtiger Jünger. Und wenn wir so über ihn nachdenken, dann denken wir so, ja, war halt dabei. Aus menschlicher Sicht ist er eigentlich unbedeutend. Wir lesen nichts von ihm, ja, also weder ein Brief oder ein Evangelium. Wir lesen nichts über ihn oder nur in Nebensätzen, wo ihn Johannes mal kurz erwähnt, wo wir später noch drauf eingehen wollen. Wir kennen ihn nicht wirklich. Wir haben weder seine Vita noch seinen Lebenslauf vor uns. Keine Ahnung, wer ist Philippus? Doch in Gottes Augen ist er genauso wichtig wie du und ich. Genauso wie Petrus, Jakobus, Matthias, I don't know, jeder hier. Und bevor wir tiefer einsteigen in unseren Bibeltext und uns ansehen wollen, was die Bibel uns jetzt dann trotzdem über Philippus denn noch verrät, will ich noch kurz beten. Papa, ich danke dir, dass bei dir niemand uncool ist. Ich danke dir, dass bei dir niemand irrelevant ist, sondern dass wir bei dir alle gleich wichtig sind. Dass du ein großer Gott bist, aber dass du uns kleine Menschen siehst. Und ich bete, dass das neu in unsere Herzen heute Morgen fällt, Jesus, diese frohe Botschaft, dass du uns liebst, so wie wir sind. Amen. Die Grundlage unseres Glaubens, die frohe Botschaft. Ich glaube, wir können uns das nicht oft genug bewusst machen. Eigentlich in jeder Sekunde unseres Lebens. Cool. Jetzt können wir uns mal die Persona Philippus genauer anschauen. Und wie ich schon vorweggenommen habe, gibt es da echt nicht so viel zu berichten. Und tatsächlich lesen wir auch nur im Johannesevangelium von Philippus und erfahren dort mehr über ihn. Alle anderen Evangelisten, die Stellen habe ich mal mitgebracht, die erwähnen ihn lediglich bei der Berufung der 12. Das macht Johannes auch, aber wir lesen dann nochmal später von ihm. Genau. Ich lese euch jetzt mal Matthäus 2 bis 4 vor und ich meine, die anderen Stellen wiederholen sich dann eigentlich bloß. Das sind die Namen der 12 Apostel. Zuerst Simon, den man auch Petrus nannte, und sein Bruder Andreas. Dann Jakobus und sein Bruder Johannes, die Söhne von Zebedäus. Dazu Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der ehemalige Zolleinnehmer. Jakobus, der Sohn von Alphaeus und Thaddäus. Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer, und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. In den anderen Stellen seht ihr es auch, da steht immer nur Philippus, Bartholomäus, bababam, Johannes, Philippus, Bartholomäus. Und das ist alles, was diese drei Evangelisten tatsächlich über Philippus erzählen. Er wird einfach in einer Reihe von anderen Namen genannt. Und man könnte jetzt sagen, immerhin. Aber trotzdem, viele Infos sind es ja nicht. Aber es gibt ja noch das Johannesevangelium. Zum Glück gibt es noch das Johannesevangelium. Und Johannes erwähnt Philippus zusätzlich zur Berufung, haltet euch fest, ganze dreimal im gesamten Evangelium. Okay, das ist auch nicht die Wucht, aber doch dreimal ist schon, vielleicht kann man damit was anfangen. Aber was spannend ist, ist, dass wir schon bei der Berufung von Philippus einen großen Unterschied feststellen können, wie Johannes Philippus beschreibt. Nächste Folie bitte. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, komm, folge mir nach. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm, komm mit und überzeuge dich selbst. Cool. Das ist das Erste, was wir von Philippus lesen können. Okay, aber wer ist jetzt Nathanael? Da steht, später begegnete Philippus Nathanael. Dazu ein kurzer Einschub. Die Frage kam mir nämlich in der Vorbereitung, weil von Nathanael lesen wir auch nichts in den anderen Evangelien tatsächlich. Und da ist davon auszugehen, dass Nathanael und Bartholomäus die gleiche Person meinen. Ja, also Nathanael ist quasi der hebräische Name von Bartholomäus. Bartholomäus ist aus dem Aramäischen und leitet sich ab aus Bartholmai, Sohn des Tolmai quasi. Wenn man das so verstehen will, ist Bartholomäus der Vatersname, wie quasi Fischer, ja, und Nathanael ist der Vorname, bei mir dann Johannes quasi. Genau. Interessant ist aber trotzdem auch, dass Johannes diese Begegnung mit Philippus und Nathanael so ausführlich erzählt. Du kannst die nächste Folie machen. Warum erwähnt Johannes als einziger Evangelist den Jünger Philippus? Weil wir erfahren ja deutlich mehr. Ja? Zunächst begegnet Jesus ihm, als er nach Galiläa geht. Also er geht nicht zu Jesus hin, sondern Jesus kommt zu ihm. Und er stammt wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Und Philippus erzählt nach der Begegnung mit Jesus sofort seinem Kumpel Nathanael davon. Eigentlich cool. Das Erste, was Philippus nach seiner Berufung tut, ist, er geht auf seinen Kumpel zu und erzählt von Jesus. Und das sind die ersten Anhaltspunkte, wenn wir uns Philippus ansehen. Und wenn wir ehrlich sind, ist auch das nichts zu Spektakuläres. Aber warum erwähnt Johannes den Philippus dann trotzdem so ausführlich, wenn man es so nennen möchte? Und dazu kann ich dir natürlich keine 100% richtige Antwort geben. Aber ich denke, wenn Johannes als einziger in seinem Evangelium Philippus erwähnt, dann versucht er, Schwerpunkte mit Philippus zu setzen. Hey, das ist Philippus und das war ihm wichtig. So hat er sich in der Situation verhalten. An bestimmten Stellen setzt er Schwerpunkte, die Johannes wichtig sind, dass wir sie mit Philippus in Verbindung bringen. Also macht es natürlich Sinn, sich diese Stellen anzusehen, wo Philippus erwähnt wird. Sind ja zum Glück nur drei, die Zeit haben wir heute Morgen. Also, an welchen Stellen spricht Johannes nun von Philippus, beziehungsweise wo wird er erwähnt? Nächste Folie bitte. Wir lesen in der chronologischen Reihenfolge das nächste Mal davon, dass Philippus beim Wunder der Speisung der 5000 erwähnt wird. Danach, als eine Gruppe von Nichtjuden mit Jesus reden möchte und er als Vermittler agiert. Und dann nochmal beim letzten Abendmahl, als Jesus darüber redet, dass man den Vater sehen wird. Also wenn man den Vater sieht und das versteht irgendwie Philippus nicht und fragt danach. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit euch zuerst die zweite Stelle betrachten, ja, also als eine Gruppe von Nichtjuden zu Jesus kommt. Und die lesen wir in Johannes 12. Und wir befinden uns in der Zeit, als das Passafest gefeiert wird in Jerusalem. Und Jesus reitet auf diesem Esel in die Stadt. Wir befinden uns quasi am Palmsonntag. Und die Leute heißen ihn willkommen. Die legen ihre Mäntel aus, diese Palmzweige, ja, kennt man vielleicht. Genau, und da lesen wir dann ab Vers 20. Unter den Festbesuchern waren auch Menschen aus anderen Völkern, die Gott in Jerusalem anbeten wollten. Sie kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte. Also Johannes macht hier wirklich deutlich, das ist wirklich der Philippus. Und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus kennenlernen. Herr, wir möchten Jesus kennenlernen. Philippus sprach mit Andreas darüber. Wer in uns? Andreas, Bethsaida, Philippus, Bethsaida, vielleicht waren es irgendwie Kumpels, haben sich irgendwie verstanden. Und dann gingen sie gemeinsam zu Jesus und teilten es ihm mit. Und wir erkennen hier den ersten Schwerpunkt, den Johannes setzt. Auch gerade in Verbindung mit der Berufung von Philippus. Und zwar, Philippus führt Menschen zu Jesus. Ihm ist es so ein Anliegen, dass Menschen von Jesus hören anscheinend. Diese Gruppe von Nichtjuden, wo er als Vermittler agiert, wo er sagt, okay, wie kriegen wir die Leute jetzt zu Jesus? Und das Erste, was er tut, als er von Jesus hört, ist, er geht auf Nathanael zu. Nathanael wird sogar einer der engsten 12. In der Neues-Leben-Übersetzung lesen wir sogar, dass Philippus sich auf die Suche nach Nathanael macht. Also er begegnet ihm nicht nur, sondern er sucht nach Nathanael. Er muss ihm davon erzählen. Ihm ist es so ein Anliegen, seinen Kumpels von Jesus zu erzählen. Philippus führt Menschen zu Jesus. Man könnte jetzt Vermutungen anstellen, warum diese Gruppe von Nichtjuden auf Philippus zugeht, warum nicht auf Petrus oder auf Jakobus. Keine Ahnung, vielleicht sah er an dem Tag einfach schöner aus. Ich weiß es nicht. Davon sagt uns die Bibel nichts. Was ein Grund dafür sein könnte, ist, dass Philippus ein griechischer Name ist, der aus dem Griechischen kommt, und dass die Gruppe von Nichtjuden auch Griechen waren und auf Philippus zugekommen sind, der griechische Wurzeln hatte und die seine Sprache gesprochen haben. Auch nur Vermutungen. Hin wie her wie hin, nagelt mir nicht drauf fest. Aber Johannes setzt diesen folgenden Schwerpunkt. Philippus führt Menschen zu Jesus. Ihm ist es wichtig, dass die Menschen zu Jesus kommen. Und ich finde, das ist ein ziemlich cooler Schwerpunkt, wenn ihr mich fragt. Denn Philippus erfüllt damit genau den Auftrag, den wir alle haben, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir sollen die frohe Botschaft weitersagen, genau wie Philippus. Das, was wir ganz am Anfang gehört haben, wo ich euch erzählt habe, dass wir jeden Tag zu Jesus kommen dürfen, dass der Weg frei ist. An unsere Freunde, Verwandten, unsere Arbeitskollegen. Wir sollen es verkündigen, was Jesus einfach tut. Und dafür ist Philippus für Johannes anscheinend ein absolutes Vorbild. Weil er erwähnt ihn so explizit, hey, der hat dann auch da die Gruppe wieder vermittelt. Genauso wie er Nathanael damals zu Jesus gebracht hat. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu Jesus zu führen, Leute. Genau wie Philippus. Begegnungen mit Jesus für andere Menschen möglich zu machen. Und wie kann das aussehen bei dir und mir? Nehmen wir uns einfach wieder Philippus als Beispiel, weil der macht es ganz einfach. Er macht sich auf die Suche nach Nathanael. Er sucht die Leute, die Jesus brauchen. Und er erzählt ihm sofort davon. Und genauso können wir das auch. Wir können von unseren Erlebnissen mit Jesus erzählen. Wir können auf Leute zugehen. Er schämt sich nicht dafür, Jesus zu kennen. Er liebt es, Jesus zu kennen. Und er sagt mit voller Überzeugung, hey Nathanael, das ist der Typ, von dem im Gesetz geschrieben ist. Ja, die Propheten haben den angekündigt. Der ist überzeugt davon, dass Jesus der ist. Und er spricht seinen Namen aus. Er sagt, hey, das ist Jesus aus Nazareth. Niemand anders, Jesus. Nicht der Sohn vom Tischler, nein, es ist Jesus. Und genau so können wir auch voller Freude und Stolz davon erzählen, wer Jesus ist. Und auch als Nathanael dann sagt, Nazareth, was soll da schon Gutes herkommen? Was sagt er drauf? Komm mit und überzeug dich selbst. Wir können genauso davon erzählen, wer Jesus ist und was er getan hat für dich und mich. Die meisten von uns, wenn nicht alle hier, haben eine Story mit Jesus, wo du sagst, hey, da hat Jesus mich geführt. Hey, da bin ich mir sicher, dass ich Gott erlebt habe. Wir sollen die frohe Botschaft weitersagen, genau wie Philippus. Unerschrocken, voller Liebe, in Liebe, aber auch herausfordernd zu sagen, hey, komm mit und überzeuge dich selbst. Komm mit in unsere Gottesdienste. Komm mit zum Bürgerfest. Komm mit, schau es dir an. Wir sollen die frohe Botschaft weitersagen, genau wie Philippus. Und darin ist er wirklich ein Vorbild. Aber ich möchte euch auch die anderen beiden Stellen nicht voranhalten, die uns Johannes über Philippus gibt. Und es ist zum einen in Johannes 6, ab Vers 5. Und das ist die Speisung der 5000. Eine super spannende Stelle. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus. Wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Alle vier Evangelisten berichten über dieses Wunder, einstimmig, alle, ausnahmslos. Machen sie auch nicht bei jedem Wunder, aber bei der Speisung der 5000 schreibt jeder Evangelist darüber, dass es passiert ist. Aber keiner erwähnt Philippus. Alle sagen, die Jünger kamen zu ihm. Die Jünger sagen, es ist unmöglich, dass wir diese Leute versorgen. Und Johannes schreibt, darauf wandte Jesus sich an Philippus und fragte ihn, wo können wir für all diese Leute Brot kaufen? Spannend, oder? Und dann Vers 6, noch viel spannender und noch viel herausfordernder. Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte. Cool, oder? Philippus überlegte. Der gibt nicht irgendeine vorschnelle Antwort und sagt so, 5000 Leute, keine Chance, Jesus. Vielleicht haben es die anderen Jünger so gemacht. Vermutlich, weil die anderen Evangelisten schreiben, dass die Jünger gesagt haben, unmöglich, wie sollen wir die Leute versorgen? Schickt die heim. Philippus überlegte und er gibt eine sinnvolle Antwort. Wir müssten über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir auch nur für jeden ein wenig Brot kaufen wollten. Da sagte ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Vielleicht ist das eher die Haltung, die die Jünger hatten. Was ist das schon? Wie sollen wir es machen? Und vielleicht kennst du das Ende der Geschichte, das will ich dir auch nicht vorenthalten. Vers 11 bis 13. Dann nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, er dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen. Jeder bekam so viel er wollte. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie und füllten noch 12 Körbe mit den Resten. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Es ist absolut verrückt, was wir hier lesen. Ja? Und wenn wir uns diese Geschichte anschauen, so ging es mir zumindest, dann ist man immer geflasht von diesem Wunder, dass 5000 Leute satt werden. Und dann ist sogar noch mehr übrig, als am Anfang da war. Wow, und das ist richtig cool. Ja? Aber man überliest eigentlich Vers 5 bis 7, oder? Dass Jesus sich an Philippus wendet. Wir überlesen mal wieder den unscheinbaren Philippus. So ging es mir zumindest. Ich finde es super herausfordernd, was wir hier lesen, tatsächlich. Wie auch? Jesus wendet sich an Philippus. Und Johannes ist der einzige Evangelist, der das so explizit erwähnt. Ich finde es so spannend. Vielleicht ist Philippus verantwortlich für solche Situationen, ich weiß es nicht. Vielleicht kann er gut planen und organisieren oder kann gut rechnen, kann gut überschlagen. Ja? Er geht mit seinem Verstand ran. Und das finde ich cool, weil Philippus überlegte, was er tun soll. Aber die noch spannendere Ergänzung ist natürlich Vers 6. Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Jesus möchte sehen, ob Philippus ihm vertraut. Super spannend und im selben Atemzug auch super herausfordernd. Denn Jesus fordert Philippus heraus. Jesus fordert Philippus heraus, ihm zu vertrauen, als er vor einer Situation steht, die unmöglich erscheint. Wo fordert Jesus dich heute heraus? Wo fordert er dich heraus, ihm zu vertrauen? Ist es hier in der Gemeinde, vielleicht in deiner Arbeit oder, keine Ahnung, deiner Familie, deinem Geld? Wo stehst du vor einer Herausforderung und weißt echt nicht, wie du die anpacken sollst? Wisst ihr, was das Schöne ist? Der Vers endet nicht mit, er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraut, und dann geht's weiter. Sondern Johannes ergänzt wunderbar. Denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Jesus hat alles im Griff. Und er weiß genau, wie er die Menschen versorgen wird. Er sieht das Wunder, bevor Philippus nur einen Hauch einer Ahnung davon haben kann, was gleich passieren wird. Und genau das möchte ich dir heute auch einfach zusprechen. Dass Philippus vor diesem Wunder keine Ahnung hatte und er nicht wusste, was passiert. Und er gedacht hat, wie soll das gehen? Ja, hier vielleicht, Jesus, das ist mein Plan, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Jesus weiß schon, wie er die Leute versorgt. Und Jesus weiß auch, wie er dich versorgt. Er weiß, wie er dich morgen versorgt. In einem Jahr, keine Ahnung, für immer. Jesus weiß schon jetzt, wie er dich versorgt. Und ich lade dich einfach wieder dazu ein, dass du ihm dein Vertrauen neu schenkst. Heute Morgen. Dass du für dich beten lässt. Dinge wieder neu festmachst mit ihm, diese frohe Botschaft wieder neu in dein Herz fallen lässt und sagst, Herr Jesus, ich komme zu dir. Jesus weiß schon jetzt, wie er dich versorgt. Genau wie bei Philippus. Und ist das nicht super schön, dass wir nicht immer alles hier uns ausgedacht haben müssen, dass wir nicht immer alles durchdenken müssen und wissen müssen, dass wir nicht verstehen müssen, wie Jesus funktioniert, was Jesus tun kann? Und dazu lade ich dich ein, dass du das neu annimmst für dich. Und auch wenn es herausfordernd ist. Und ich will dir einfach diese drei Dinge heute mitgeben. Und zunächst einfach mal die Erinnerung an unseren lieben Jesus, der für uns gestorben ist. Das Evangelium und die Einladung, heute Jesus wieder neu nachzufolgen. Gott macht keinen Unterschied, wenn er dich oder mich ansieht oder wenn er Petrus ansieht, wenn er Philippus ansieht. Seine Liebe ist so unfassbar gewaltig, dass er sein Leben aufgibt. Er ist würdig, dass wir ihn anbeten. Und ich will dich ermutigen und herausfordern, erzähle diese frohe Botschaft weiter. Genau wie Philippus. Da, wo du gerade stehst. In deiner Arbeit, in deiner Familie, bei Verwandten oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo du sonst unterwegs bist, beim Einkaufen. Und dass dein gesamtes Leben ein Zeugnis dafür sein, wie Jesus ist. Was er für dich getan hat. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Genau wie Philippus. Wie kannst du das machen? Keine Ahnung. Lad Leute ein. Einfach mal im Gottesdienst zu kommen. Lad Leute ein. Schaffe Räume, wo Jesus erlebbar wird. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich dann einfach in kleinen Momenten, wo Leute mir sagen, ja, das war ja ein witziger Zufall, sage ich, nein, es war kein witziger Zufall. So, ich glaube daran, dass Gott das machen kann, dass Gott das macht, dass er das führt. In diesen Momenten einfach zu sagen, hey, ich glaube, dass da mehr ist. Ich weiß, dass da mehr ist. Lass dich nicht entmutigen, wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Auch wenn es vielleicht nicht funktioniert, Leute einzuladen. Philippus wird bestimmt auch viele Leute nicht zu Jesus geführt haben, die keinen Bock auf ihn hatten. Man geht auch davon aus, dass jeder Apostel in einem Märtyrertod gestorben ist. Also irgendwer hat wahrscheinlich was gegen Philippus irgendwann mal gehabt. So. Es ist ganz normal, dass wir vor Herausforderungen stehen. Dass wir vor einem Moment stehen, wo wir ein Wunder brauchen, genau wie Philippus bei der Speisung der 5000. Und da will ich dich einfach ermutigen, lass dich nicht entmutigen, wenn du weißt, dass Jesus an deiner Seite ist. Und die Grundlage dafür ist die frohe Botschaft, das Evangelium. Wenn es gerade schwer ist, Jesus zu vertrauen und zu glauben, dass Gott gut ist, genau dann bleib dran und erwarte, dass Gott eingreift. Auch wenn du keinen Plan hast. Für unseren Gott ist nichts unmöglich. Und ich will nochmal beten und ich bitte euch nochmal dazu aufzustehen, bevor ihr dann ja, Gott in Anbetung im Lobpreis begegnen wollen. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist in unserer Mitte. Und ich danke dir, dass du über jeden jubelst, und wenn du an uns denkst, Jesus. Und ich bete, Jesus, dass du uns neu ausrüstest, heute Morgen mit Mut von deinem Wort zu erzählen, dass wir Erlebnisse mit dir haben dürfen, Jesus, wo wir einfach merken, dass du eingreifst, wo du die Situation veränderst. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil deine Liebe einfach größer ist. Weil du alles tun kannst, Jesus. Und ich lade dich wieder ganz neu ein in mein Leben, Jesus, dass du alles bestimmen darfst. Und ich bete es über jeden Einzelnen hier aus, Jesus, dass du ihn begleitest in der kommenden Woche, in den Situationen, vor denen er steht, in jeder Herausforderung, dass wir nie vergessen, was du für uns getan hast. Dass für dich unmöglich immer noch keine Option ist, Jesus. Dass einfach mit dir alles möglich ist. Lass uns das einfach erleben in der nächsten Woche, Jesus. Lass uns Zeugnis geben darüber, wie gut du bist. Danke, Jesus. Amen.